Wie ist es, Weltmeister im Jonglieren zu sein?
Wie ist das? Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Man erlebt viel, was man sonst nicht erlebt hätte. Also, ich bin Thomas Dietz, ich bin 41 Jahre alt, komme aus Regensburg und bin Jonglierweltmeister.
Mein Name ist Sebastian Böhm und Sie sind ja nicht nur in Anführungszeichen Weltmeister, sondern auch Weltrekordhalter im Jonglieren, wenn ich mich richtig informiert habe.
Genau. Also ich habe vor einigen Jahren meinen Weltrekord gebrochen mit 5 Keulen, also 5 Keulen jonglieren auf Zeit. Und da war der damalige Weltrekord 45 Minuten und den habe ich auf 53 Minuten verbessert.
Das heißt 53 Minuten durchjonglieren, ohne dass eine einzige Keule runterfällt.
Genau. Es gibt bei jeder Anzahl von Objekten gibt es natürlich einen Ausdauerweltrekord. Also 3 Bälle, 4 Bälle, 5 Bälle und so weiter. Und bei den Keulen und Ringen auch so. Und dann gibt es natürlich, also mit 3 Bälle ist es jetzt nicht wirklich spannend. Da kann man ziemlich lange jonglieren. Aber bei 5 Keulen, da ist halt irgendwann eine Grenze gesetzt. Und viele haben das auch versucht, mal live auf der Bühne zu machen, den Weltrekord. Genau. Und die 45 Minuten, die waren damals von Anthony Ghetto 1989 aufgestellt. Und das war halt einer der besondersten. Und da habe ich halt gesagt, komm, da hänge ich mich dran und den versuche ich zu brechen.
Warum gibt es da irgendwann ein natürliches Ende? Weil einfach die Kraft ausgeht in den Armen, oder?
Ja, also je länger man jongliert, desto schwächer wird der ganze Körper. Also alles. Die Konzentration lässt nach, die Muskulatur, der Nacken tut weh. Die Hände tun weh durch die Schläge auf die Hand, weil da ist ein Holzgriff drin in der Keule. Also hat man 200 Fänge pro Minute. Das sind 200 Schläge auf die Hand. Und so nach 5 Minuten oder so werden die Finger sowieso taub. Und dann irgendwann wird es natürlich unglaublich schwierig, wieder akkurat weiterzuwerfen. Und dann fällt natürlich eher was runter.
Sie sind, glaube ich, sogar mehrmaliger Weltmeister. Wie kann ich mir solche Turniere vorstellen?
Also das ist meistens, die Weltmeisterschaften sind meistens in Las Vegas, also vor allem die Winter-WM findet immer in Las Vegas statt und das ist die interessante. Die geht über eine Woche, jeden Tag sind einzelne Wettbewerbe. Man muss sich erstmal für jeden einzelnen Wettbewerb in der Vorausscheidung qualifizieren, dass man den mitmachen kann und dann im Finale kriegen die ersten 3 Punkte. Und dann sammelt man über die Woche hinweg halt die Punkte. Und am Ende der Woche wird halt dann der Weltmeister im Jonglieren gekürt. Also es gibt meist so 35 bis 40 einzelne Wettbewerbe, die man in der Woche absolvieren muss, wo man sich halt überall qualifizieren muss, dann Finale machen muss und halt dann hoffentlich unter die ersten 3 halt dann immer kommt. Und dann am Schluss hat halt ja, der Weltmeister dann irgendwie einige Punkte gesammelt und wird dann gekürt.
Kriegt man dann einen Pokal oder auch Preisgeld?
Ja, Preisgeld, irgendeine Trophäe. Ja, das ist meistens ganz unterschiedlich von Weltmeisterschaft zu Weltmeisterschaft. Es gibt ja 2 Weltmeisterschaften, eine Sommer-WM und eine Winter-WM. Die Sommer-WM ist eher eine Bühnenshow. Also da hast du 8 Minuten auf der Bühne Zeit, um halt so schön wie möglich zu performen, so schwer wie möglich. Da geht es natürlich auch um die Musik, um die Choreografie, um das Kostüm und einfach um die Bühnenpräsenz. Und bei der Winter-WM in Las Vegas, da geht es hauptsächlich um die Technik. Also da ist der am besten jonglieren kann, der wird am Schluss gewinnen.
Sie sind ganz schön unterwegs, glaube ich, oder? Also auf der ganzen Welt mit Ihren Shows und Auftritten.
Ja. Also ich war zu den Weltmeisterschaftszeiten, war ich noch viel mehr unterwegs. Jetzt mittlerweile versuche ich es auf dem europäischen Rahmen zu begrenzen, dass ich nicht mehr so viel fliegen muss. Aber zu der Zeit, als ich die Weltmeisterschaften gemacht habe, zum Beispiel 2007, habe ich so viele Flüge gehabt, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist, boah, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, da ist man auch mal froh, wenn man in Deutschland bleiben kann.
Und alles nur, weil Sie so talentiert im Jonglieren sind?
Ja, also talentiert würde ich es jetzt mal nicht bezeichnen, sondern das ist halt harte Arbeit. Also ich habe das wirklich lang gemacht, habe viel trainiert. Also ich habe in meiner Spitzenzeit 6 bis 7 Stunden täglich trainiert, 6 Tage die Woche. Und in der Zeit, wo ich nicht trainiert habe, habe ich irgendwie Physiotherapie, Wellness, Sport, dass der Körper fit bleibt, einfach geguckt halt und halt viel geschlafen.
Also Sie sind ein Spitzensportler.
Genau, also in der Zeit, wo ich die Weltmeisterschaften gemacht habe, war es Leistungssport für mich. Also da habe ich nichts anderes gemacht.
Können Sie jetzt immer noch davon leben, dass Sie gebucht werden, oder haben Sie jetzt noch einen anderen Nebenjob?
Nee. Also ich lebe davon, das ist meine Haupteinnahmequelle. Ich lasse mich für Firmenveranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Messen, für solche Sachen lasse ich mich buchen und da performe ich halt dann. Genau. Also das hat überhaupt nichts mit dem Leistungssport halt zu tun. Das ist halt reine Unterhaltung, Effekte, genau.
Was können Sie denn so alles in der Luft halten?
Also Keulen, Bälle, Ringe sind die drei Hauptrequisiten, die werden auch bei der Weltmeisterschaft dann abgefragt. Und bei Shows sind es halt dann Feuerkeulen, also Fackeln, Messer, Motorsägen, also alles, was halt laut und Effekt macht, ist halt da gut. Also im Endeffekt kann ich ja alles jonglieren, solange es nicht zu schwer ist. Also man kann auch mit Regenschirmen jonglieren. Das ist jetzt gar nicht mal so unnormal. Also da gibt es viele, die machen das. Oder mit Flaschen. Ja.
Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mit Motorsägen jonglieren?
Ja, das ist rein für den Effekt halt. Also das ist eine kleine Motorsäge, da wird ein Aluminiumgriff unten an den Motor dran geschraubt, dass man halt eine gute Möglichkeit hat, die zu fangen und dass sie besser ausbalanciert ist. Und dann wird die halt jongliert. Ja. Das ist mehr Effekt als Können.
Also ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich mir so gedacht, eigentlich müsste der Herr Dietz ja total multitaskingfähig sein. Weil das, was anderes ist ja Jonglieren nicht, oder? Also können Sie im Alltag auch zwei, drei Dinge gleichzeitig einfach machen und haben das alles so im Griff, nee. Ihre Keulen und Bälle und nee. Ringe?
Nee. Also es ist ja quasi, das ist quasi eine Sache, die ich halt ewig oft geübt habe und richtig gut kann. Und die kann ich natürlich dann schon ohne viel nachzudenken. Also wenn ich jetzt jongliere, habe ich mehr Gehirnkapazität zur Verfügung, als wie wenn ich nicht jongliere. Also ich könnte mich besser unterhalten, wenn ich jonglieren würde dabei, weil einfach mehr freigesetzt wird. Aber ich kann jetzt im Alltag nicht währenddessen, dass ich mit Ihnen telefoniere, noch irgendwie was schreiben oder was lesen. Das geht natürlich nicht.
Jonglieren Sie dann auch, wenn Sie über irgendwas Wichtiges nachdenken müssen oder wenn Sie über irgendwas grübeln müssen?
Naja, ich meine, meistens ist es so, dass ich halt während dem Training halt an irgendwas denke und irgendwas grübel. Und ja, also so läuft es meistens. Also ich fange jetzt nicht zum Jonglieren an, weil ich dann irgendwie was auswendig lernen will oder so.
Wann haben Sie denn angefangen? Am Anfang war es ja erstmal ein Hobby und dann irgendwann kommt ja auch diese Entscheidung wahrscheinlich, also wie bei jedem Leistungssportler, ist man gut genug, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
Genau, also ich habe mit nicht ganz 4 Jahren, habe ich es von meinem Vater gelernt, das Jonglieren mit 3 Bällen. Der hat halt immer nur 3 Bälle jongliert, wenn Verwandtschaft da war, irgendwie. Der hat das auch nur vom Arbeitskollegen gelernt. Also der war jetzt kein Profi-Jongleur. Und ich fand halt das ganz gut, er hat mir das gezeigt und dann habe ich das gelernt. Und dann im Alter von 8, 9, 10 Jahren hat er mich halt immer auf alle möglichen Veranstaltungen mitgenommen und da habe ich halt dann auf der Bühne jongliert. Und so hat sich das halt dann langsam ergeben und so bin ich halt zu dem Job gekommen.
Hatten Sie schon mal Shows, wo alles irgendwie so richtig schief gegangen ist? Also dass Sie sagen, also man hat ja auch einfach Tagesformen und wenn dieser Ball mal runtergefallen ist, ist er runtergefallen. Dann, das ist ja oft ein offensichtlicher Fehler, den man jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Musiker auf der Bühne sich verspielt, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen, ja, also können es vielleicht die anderen Bandkollegen ausgleichen oder man überhört es vielleicht oder genau, also Sie wissen, was ich meine. Aber das ist ja ein offensichtlicher Fehler, wenn was am Boden landet, dann muss man ja einfach das aufheben und weitermachen. Also die Leute sehen sofort, wenn was schief läuft eigentlich, ne?
Nee, das sehen die Leute nicht. Also ich meine, ein paar Leute denken sich vielleicht, ja, könnte jetzt was schief gelaufen sein, aber normalerweise, wenn was runterfällt, das kicke ich mit dem Fuß wieder hoch. Oft gucken in dem Moment die Leute gar nicht. Und das ist halt ganz normal. Ich meine, bei den Musikern als Beispiel, kein Sänger singt perfekt. Also es gibt ganz viele ganz berühmte Sänger, die dafür bekannt sind, dass sie ganz schlecht singen, wenn sie live performen. Und Du hast halt nur die eine Möglichkeit und wenn halt dann der Ton mal daneben geht, dann geht er halt daneben, aber das ist ja menschlich. Also und beim Jongleur, also ich habe noch nie eine Show gehabt, die so schlimm in die Hose gegangen ist, dass ich jetzt sagen müsste, ja, das war nichts oder so. Ja, weil ich habe ja das jahrelang gelernt und bin ja mit dem Niveau für die Bühnenshow auch so weit runtergegangen, dass ich das entspannt halt performen kann. Und wenn mal was runterfällt, oft kommt die Show besser an, wenn am Schluss zwei, dreimal beim Finaltrick irgendwas schief geht, weil die Leute dann sehen, dass es schwer ist, wenn es jetzt reibungslos durchgeht, dann denken die sich da oft, ja, so schwer kann es nicht gewesen sein.
Sie haben es vorher schon mal kurz angesprochen. Sie müssen schon auch darauf achten, dass Sie genügend Wellness einlegen, dass Sie beim Physiotherapeuten sind. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch ja nicht gerade weniger wird, je älter man wird. Auch wenn Sie das jetzt nicht mehr als Leistungssport machen, aber es ist ja trotzdem Ihre Haupteinnahmequelle. Sie werden ja gebucht und also es ist ja körperlich höchst anstrengend, kann ich mir vorstellen.
Ja. Also ich meine, es ist jetzt halt nicht mehr wie zu Meisterschaftszeiten, wo ich jetzt halt 7 Stunden am Tag schon hier und wo ich jetzt halt schauen muss. Aber ich schaue natürlich schon auf meinen Körper und schaue, dass ich fit bleibe. Also ich glaube, ich bin für meine 40 überdurchschnittlich fit, weil ich halt einfach viel Sport treibe und viel zum Physiotherapeuten gehe und in die Sauna und gehe schwimmen und alles, was man sich halt Gutes tun kann. Und das sieht man natürlich dann auf der Bühne auch, wenn jemand fit ist. Ich kann zum Beispiel einen Spagat. Ich brauche den zwar nie, aber ja, wer weiß. Ich meine, das ist natürlich gut, wenn man fit ist.
Sind Sie so ein Mensch im Allgemeinen, der gerne irgendwie viele Dinge gleichzeitig in der Luft hält? Also es gibt ja immer so Leute, die machen immer tausende Dinge gleichzeitig. Also ich meine es jetzt gar nicht mit Multitasking, sondern sind da so Menschen, die müssen dann immer irgendwas zu tun haben und müssen dann dieses Projekt haben und dieses Projekt so parallel. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen beim Jonglieren so, dass man das einfach parallel viele Dinge in der Luft hält. Sind Sie das so ein Mensch?
Ja, also parallel würde ich jetzt das nicht behaupten. Ich meine, ich habe schon einige Sachen, die ich mache oder wo ich auch machen muss für meinen Job, damit das funktioniert. Ich meine, ich bin ja selbstständig und mache halt meinen ganzen Bürokram selbst mittlerweile. Also ich habe kein Management mehr. Ich will mich auf niemanden verlassen. Ich mache das halt selber. Ich meine, natürlich hat das einmal negative Aspekte. Man kann halt dann nicht so viel machen. Weil man muss sich auch zu Hause ins Büro hocken und kann halt nicht nur rumfahren und Shows spielen. Aber das tut mir auch ganz gut, wenn ich mal am Schreibtisch sitze vor dem Computer und einfach mal ein paar Sachen halt mache. Ja. Aber jetzt, dass ich jetzt irgendwie 100 Projekte gleichzeitig starte, sowas mache ich nicht. Also ich bin kein Workaholic oder so. Ich konzentriere mich halt auf meine Jonglage-Geschichte, dass das halt gut läuft, verbessere die Show halt dann mal wieder, wenn es wieder eine neue Technik gibt. Ja, genau.
Wie lange kann man denn jonglieren? Also wie lange können Sie das durchhalten, meinen Sie, dass Sie das einfach, Sie sind jetzt 40,
also als
sind
Beruf topfit. Oder?
Ja, als Beruf.
Ja, das kann ich so lange machen, bis ich irgendwann umfalle. Also solange ich noch irgendwie meine Arme bewegen kann, geht das. Ich meine, es gibt viele Artisten, die das sehr, sehr lang machen. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem normalen Job, wo ich dann irgendwann in Rente gehe mit 67. Sondern man kann sich das, ich meine, es ist ja eher so kein Beruf, sondern eher eine Berufung. Also man hat sich das ja wirklich ausgesucht und man geht ja da auch durch schwere Zeiten, so die ersten Jahre, bis das mal funktioniert, bis man sich da ein Geschäft aufgebaut hat. Und dann will man das natürlich nicht aufhören. Also die meisten Kollegen, die ich kenne, die jetzt halt über 70 sind, die performen immer noch. Ich meine, natürlich muss man die schon ein bisschen verändern, wenn jetzt ein Akrobat da einen Rückwärtssalto vorher gemacht hat. Mit 80 macht er den Rückwärtssalto nicht mehr auf der Bühne. Aber dann macht er vielleicht ein bisschen was anderes, wandelt es ab oder geht ein bisschen in die Comedy-Richtung, Comedy-Schiene. Ja. Also ich glaube, die Nummer, die ich jetzt mache, die werde ich mit 60 Jahren noch so machen können. Mit 70 Jahren muss ich ein bisschen umstellen, aber dann wird es ja erst interessant.
Sie haben es gerade angesprochen, es ist ja immer bei Künstlern so, dass es einfach ein steiniger Weg ist. Sie geendet hat er, also ich denke mal so mit den Höhepunkten in Las Vegas erstmal, mit den Weltmeistertiteln. Aber da hat er wahrscheinlich dann ja auf ganz kleinen Bühnen angefangen, vor ganz wenigen Leuten.
Ja, das ist eher, kann man gar nicht mal so sagen, weil ich mache ja schon immer ganz viele unterschiedliche Auftritte. Und ich habe auch schon, als ich ganz jung war, als ich 9 Jahre oder 10 Jahre alt war, bin ich schon auf einer Bühne vor 1000 Menschen gestanden. Und jetzt mittlerweile mache ich viele Hochzeiten und Geburtstagsfeiern und habe oft 20, 30 Leute vor mir. Aber ich mache natürlich auch noch große Veranstaltungen. Also ja, natürlich in der Zeit, wo ich die Weltmeisterschaften gemacht habe, waren viele ganz, ganz große Veranstaltungen mit dabei, mit irgendwie 10.000 Leuten oder so in einer riesen Arena. Aber das, ich weiß es nicht, das ist immer so eine Sache, was man halt für, in welche Richtung man geht mit den Shows. Also ich habe mich hauptsächlich auf private Sachen jetzt spezialisiert, weil das macht mir ein bisschen mehr Spaß als nur die ganz großen Galas. Und da sitzen halt dann immer 30 bis 100, 150 Leute Maximum. Genau. Aber das macht mir teilweise mehr Spaß, als wie wenn ich irgendwie 10.000 Leute da hocken habe und ja, vorher stundenlang proben muss.
Wie schaut Ihre Arbeitswoche noch aus? Also wir nehmen jetzt am Montag auf. Wo sind Sie jetzt noch die Woche? Wo treten Sie auf?
Ich habe keinen Auftritt die Woche. Also ich mache hauptsächlich Anfang des Jahres, mache ich hauptsächlich Akquise, schicke Werbesachen raus, schreibe Agenturen an, beantworte Anfragen, da kommen sehr viele Anfragen rein. Es gibt ja viele Künstler, die machen dann irgendwie über die Faschingszeit halt Shows, das mache ich jetzt nicht so. Vielleicht mal eine Show und das war's dann. Also mein Hauptgeschäft, das ist so April, Mai, Juni, Juli, August, so die Hochzeitsveranstaltungen, die Sommerfeste und die Galas und dann irgendwann geht's halt auf Weihnachten zu, dann kommen halt die Weihnachtsveranstaltungen. Ja. Also meine Woche sieht im Endeffekt so aus, ich sitze jetzt im Büro, mache mein Bürozeug noch und dann gehe ich erstmal trainieren, werfe ich ein paar Sachen durch die Luft und dann gebe ich nebenher noch Sportkurse. Dann mache ich einen Sportkurs, dann gehe ich in die Sauna und dann komme ich irgendwann wieder heim, mache noch ein bisschen Büroarbeit und dann war's das schon wieder. Genau.
Das hört sich nach einem schönen, ausgeglichenen, selbstbestimmten Leben an.
Ja, natürlich. Also ich meine, das Problem ist bei so einer Selbstständigkeit, das ist halt immer. Also du bist immer irgendwie unter Spannung und da muss man natürlich schauen, dass man auch den Druck so ein bisschen rausnimmt und ein kleines bisschen Entspannung halt mit reinkriegt. Weil ich bin ja 24 Stunden am Tag erreichbar. Also ich habe es früher gehabt, dass mich in der Nacht um 3 die Leute angerufen haben, weil die halt in einem anderen Land sitzen und dann nicht bedenken, dass ich bei mir gerade 3 Uhr nachts ist. Ich meine, deswegen schalte ich ja sowieso mein Handy in der Nacht aus, aber damals bin ich halt noch rangegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn es was Wichtiges ist, Las Vegas anruft, dann willst du natürlich den Anruf nicht verpassen. Ja, aber mittlerweile sehe ich das halt so, ich stehe morgens auf, trinke meinen Kaffee, check meine E-Mails, mache ein bisschen Büro und dann fahre ich zum Training und trainiere. Und natürlich ist das alles anstrengend, aber deswegen gibt es natürlich halt auch Wellness zwischendrin. Mache ich ja auch nicht umsonst, mache ich auch für meinen Job, damit ich halt fit bleibe, damit ich agil bleibe. Ja, und so läuft es halt dahin.
Für mich hört sich so an, als hätten Sie auf jeden Fall den Plan, wie Sie das weiterhin angehen wollen. Und für mich war es sehr spannend, mal ja reinzuschnuppern in so ein Leben eines Jongleurs. Und vor allem ja nicht nur irgendeines Jongleurs, sondern einen, der schon wirklich viele Titel gesammelt hat und einen Weltrekord aufgestellt hat. Und dann kommt er auch noch aus der Oberpfalz. Das wissen ja viele wahrscheinlich gar nicht, aber jetzt hoffentlich wissen es ein paar mehr.
Ja, das ist ganz witzig, weil das hat mein Vater damals auch gesagt. Also da habe ich halt überlegt, zur Weltmeisterschaft zu fahren 2004. Und dann hat er halt so gemeint, ja, so auf Bayerisch, als würden die jetzt darauf warten, dass da der Bayer kommt und dann da Erster wird, so ungefähr. Weil es gibt ja viele Länder, die da vertreten sind. Ich meine, das sind der asiatische Raum ist da vertreten, die Chinesen, Russland war damals sehr stark, die waren vertreten. Dann natürlich so England und so weiter, Australien, da sind ja alle da. Ja, und dann bin ich halt da hingefahren und habe gleich mal einen ersten Platz geholt auf Anhieb. Ja, und dann haben sie natürlich alle hier geguckt. Ich meine, klar, das wissen nicht viele, weil bei uns in Deutschland wird jetzt das nicht so gehypt wie jetzt andere Sportarten wie Tennis oder so. Oder wie Golf.
Also Sie haben quasi bei Ihrer ersten Weltmeisterschaft haben Sie gleich den Titel geholt.
Da habe ich gleich den ersten geholt, genau. Ich meine, da war natürlich auch viel Glück dabei. Ich habe halt den Vorteil gehabt, dass bei uns in Deutschland nicht im Fernsehen übertragen worden ist. Dadurch war ich halt nicht so nervös. In den anderen Ländern wird es meistens im Fernsehen übertragen oder gibt es irgendwelche Reportagen von großen Sendern. Und dann sind natürlich die Künstler mega nervös, weil sie wissen, alle Leute zu Hause sehen das dann. Oder wenn es live übertragen wird, ist es noch viel, viel schlimmer. Dann sehen die das sofort. Und dann gehst du natürlich mit einer ganz anderen Anspannung auf die Bühne. Und ich war eigentlich da super entspannt, weil es hat keiner gewusst, dass ich da bin, bis auf meine Eltern und ein paar Freunde. Und wenn es nichts geworden wäre, hätte es keiner mitgekriegt, weißt du. So ganz entspannt. Und dann bin ich wirklich Erster geworden. Und dann irgendwann die Jahre drauf ist es natürlich auch bei uns in Deutschland im Fernsehen. Zumindest über so Reportagen ist es dann ausgestrahlt worden. Ja, aber das ist halt dann auch, wenn es dann einen Monat später irgendwann gezeigt wird. Boah, da war ich eigentlich immer ganz entspannt bei den Wettbewerben.
Also 2004 war das, glaube ich, ne? Erst, haben Sie gesagt?
Genau, 2004 war der erste Sommer- und Winter-WM, habe ich da gemacht und beide gewonnen. 2005 und 2006 habe ich nur die Winter-WM gemacht und 2007 habe ich sogar drei gemacht. Sommer, Winter und so eine öffentliche, die war damals in England. Das war das einzige Jahr, wo es dann drei Meisterschaften gegeben hat, drei Weltmeisterschaften.
Ich kann mir vorstellen, für die anderen ja sehr frustrierend, weil sie kamen ja irgendwie für die aus dem Nichts. Wenn der medial jetzt auch nicht großartig vorab über sie berichtet wurde, dann waren sie ja irgendwie dann, ja, derjenige, der dann aus dem Nichts kam, aber erstmal über die Jahre hinweg dann alles irgendwie abgeräumt hat.
Ja, naja, also für die Jongleure selber war das gar nicht so aus dem Nichts, weil damals war das mit den Videos noch nicht so wie heutzutage, dass du auf YouTube gehst und dann Jongleur eingibst und dann Videos siehst, sondern damals gab es nicht viele Leute, die Videos gemacht haben und ich war einer der wenigen, die Jongliervideos gemacht haben und ich war halt schon in der Jonglierszene weltweit bekannt. Ich habe 2003 angefangen, ein paar Jonglier-Videos online zu stellen auf so einen Server vom Freund. Und dann haben das die Leute gesehen und die ganzen Weltklasse-Jongleure haben das alle gesehen und haben schon gewusst. Und als ich da hingekommen bin, haben die mich gesehen und haben schon gewusst, boah, der ist richtig gut, das wird eng. Und also da war die schon vorgewarnt. Heutzutage geht das natürlich nicht mehr so. Da gibt es Milliarden von Videos im Internet. Da, wenn einer richtig gut ist, ein Jongleur, den findest du gar nicht. Also das fällt gar nicht so auf. Erst wenn irgend so ein Video viral geht. Und damals war das halt ganz einfach zu finden, weil da sind nur meine Videos im Internet rumgeschwirrt sozusagen. Und dann vielleicht noch von fünf anderen Jongleuren und das war's. Und dann waren die schon ein bisschen darauf vorbereitet.
Werden Sie nun mal nach Las Vegas zurückkehren?
Ja, ich war ja auch nach den Weltmeisterschaften. Also ich habe 2008 die letzte Weltmeisterschaft gemacht. Und dann war ich 2013, 2015 nochmal in Las Vegas. Mal als Jury auch und einfach halt so als Gast, aber ja, ich meine, dass ich mal da arbeite oder so, da, ja, das wäre jetzt nichts für mich. Ich meine, da drei, vier Shows am Abend in irgendeinem spuckigen Hotel, ich weiß nicht. Ich meine, für einen Laien hört sich das alles immer so gut an und so schön, aber es ist halt schon eine sehr stressige und laute Stadt. Für so ein, zwei Wochen Urlaub ist es super, aber um da halt länger zu bleiben, ist es nichts. Also nicht für mich.
Ah, das hat sich schon ganz gut angehört, so wie Sie das planen. ich glaube, also hört sich für mich auf jeden Fall nach einem guten Mix an aus Anspannung und Entspannung. Ich glaube, anders geht es wahrscheinlich in Ihrem Beruf auch nicht.
Ja, man muss halt gucken. Ich meine, das Problem ist, dass man sein eigener Chef ist. Und ich kann ja machen, was ich will. Ich kann jetzt sagen, jetzt arbeite ich mal nicht. Aber wenn ich nicht arbeite, dann kommen irgendwann keine Jobs mehr rein. Und wenn man natürlich zu viel arbeitet, solche Leute gibt es auch, die sich dann überarbeiten und dann irgendwann Burnout haben, das will man ja natürlich nicht. Man will halt entspannt und trotzdem halt auch was leisten können. Und da muss man sich natürlich auch immer mal eine Auszeit gönnen und was Schönes machen. Aber man muss sich halt auch auf den Arsch setzen und Angebote rausschicken und an der Show arbeiten, dass die besser wird und in die Trainingshalle wieder gehen und schauen, dass man fit bleibt. Dass die Leute das halt auch sehen, dass ich halt auf der Bühne agil bin und noch rumhüpfen kann wie ein Junge.
Oder auch einfach mal einen Podcast aufnehmen und über die Arbeit sprechen, so, damit Leute sich das anhören. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch, war sehr interessant und ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß bei der Vorbereitung auf die Saison und dann wünsche ich natürlich eine erfolgreiche Jongliersaison 2024.
Ja, danke. Ja, und wenn mich jemand buchen will, der zuhört, darf er natürlich auch gerne anfragen über meine Homepage thomas-dietz.com. Genau.